Mordsache, der True Crime Podcast mit Hintergrundwissen aus der Branche von und mit Funker. Moin, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mordsache. Hier dann auch gleich mal die Anfrage, ob es jemanden gibt, der Musik komponieren, Logos erstellen, Bilder erstellen, mir beim Schneiden helfen könnte, der Podcast folgen oder mit der Homepage-Erstellung nicht auf Kriegsfuß steht, so wie ich es tue. Die heutige Folge hat mich sehr bewegt, handelt sie doch von den Polizistenmorden, die ein Wilderer in Kusel vollendet hat. Das waren krasse Geschichten bzw. brutalste Morde, die nicht nur mich sehr bewegt haben, sondern natürlich auch ganz viele Kollegen und die dann natürlich auch zum Thema wurden. Hier wurden zwei junge Menschen brutalst ermordet und naturgemäß muss ich auf den Täter eingehen bzw. die Täter, aber ich möchte auch nicht, dass die Opfer vergessen werden. Und die Opfer sind nicht alleine, da gibt's Familien, da gibt's Freunde, da gibt's Bekannte und unter anderem auch eine Fußballmannschaft, der nämlich der getötete Kollege angehörte. Alle tragen sie Trauer und können die Tat nicht begreifen. Ich will da auch nicht zu sehr vorgreifen. Zum Glück ist die Tat jetzt schon mal zumindest erstinstanzlich abgeurteilt und hoffentlich können die Familien, die Angehörigen der getöteten Kolleginnen bzw. des getöteten Kollegen und der getöteten Kollegin den Frieden finden. Das ist nicht so einfach bei solchen Taten und auch darüber werde ich nachher noch sprechen. Am 30.11.2022 stellte das Gericht in Kaiserslautern, Morde werden vor einem Landgericht verurteilt, fest, dass es sich um eine Hinrichtung des Kollegen und der Kollegin handelte. Das Gericht stellte auch die besondere Schwere der Schuld fest, verurteilte den Täter, den Mörder, zu lebenslänglicher Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Naturgemäß ging die Verteidigung für ihren Mandanten und mit ihrem Mandanten in Berufung, sodass wir davon ausgehen können, dass weitere Verfahren folgen. Und zum Schluss der Urteilsbegründung, ich nehme das mal vorweg, sagte der Vorsitzende Richter Raphael Mall den Angehörigen der Opfer folgende Worte. 2,5 Stunden ging es jetzt im Wesentlichen um den Angeklagten, aber auch ihre Familien haben lebenslang bekommen. Das allerdings auf eine andere Art. Er hoffe, dass dieser Strafprozess zumindest dazu beigetragen habe, dass die Familien mit ihrer persönlichen Aufarbeitung beginnen können. Ja, bewegende kurze Worte des Richters, die an mir und sicherlich an ganz vielen Kolleginnen und Kollegen nicht vorbeigegangen sind und die Familie natürlich bis dato ratlos zurückgelassen haben, sind doch zwei junge Menschen deswegen erschossen worden, weil sie Polizisten sind und aus keinem anderen Grund. Die unfassbaren Taten ereigneten sich am 31. Januar 2022 frühmorgens in der Zeit zwischen 4 und 5 Uhr. Kusel ist ein kleiner Ort in Rheinland-Pfalz. Wenn auch eine Kreisstadt, hat Kusel aber, glaube ich, kaum mehr als 6.000 Einwohner. Kusel liegt an der Grenze zu oder in der Nähe des Saarlandes, wie gesagt, in Rheinland-Pfalz. Im Landkreis Kusel und Umgebung ist es in Zeiten zuvor vermehrt zu Einbruchdiebstählen gekommen. Deshalb waren zwei Streifenwagen eingesetzt mit jeweils zwei Kollegen an Bord und ein ziviler Funkstreifenwagen, der besetzt war mit dem Polizeioberkommissar Alexander K. und der Polizeikommissaranwärterin Jasmin B. Die Dienstgrade Polizeioberkommissar bedeuten, dass der Kollege aus der Ausbildung bereits lange heraus ist bzw. heraus ist und schon mindestens einmal befördert wurde. Polizeikommissaranwärterin bedeutet, dass die Kollegin sich noch im Studium an der Verwaltungsfachhochschule befindet, also in der Ausbildung ist und das Praktikum dort versah. Wahrscheinlich war Alexander K. ihr Praktikumsbetreuer. Das Praktikum in Schleswig-Holstein bedeutet Studienunterbrechung im Praxisbereich und dauert unterschiedlich lange. In der Regel ist es ein Semester. Die beiden fuhren also mit einem zivilen Fahrzeug Streife und wenn ich es richtig verstanden habe, waren aber beide uniformiert. Das ist auch nicht unüblich, da man auch nachts dann, sobald man das Fahrzeug verlässt, als Polizistin, Polizist zu erkennen ist. Aber auch das wird in Bereichen und Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. Und auch hier kann ich nur für Schleswig-Holstein sprechen. Die Praktikanten mittlerer Dienst und die Studienunterbrecher, also Praktikanten gehobener Dienst, tragen eine Waffe, sind also voll ausgerüstet. In Schleswig-Holstein tragen wir auch ballistische Westen, also man sagt kugelsichere Westen, und haben auch schon eine gewisse Ausbildung in Selbstverteidigung erfahren, haben an Einsatztrainings teilgenommen und bekommen jetzt eine Praxisausbildung und in Anführungsstrichen auf der Straße. Also im täglichen Dienst, im Einsatz. Ich selber kümmere mich auch um Praktikanten und Studienunterbrechern, um diesen zu helfen, einen guten Start ins praktische Berufsleben zu bekommen. Kann mich also sehr gut in die Lage der beiden Jasmin B. und Alexander K. hineinversetzen. Ja, das Gericht, das Landgericht Kaiserslautern hat dann in monatelanger Arbeit, natürlich haben Polizei und Staatsanwalt die Akte erstellt, den Fall der beiden Morde genau rekonstruiert. Ich sage einmal kurz, was ich aus Presseberichten zusammengetragen habe und versuche dann, den Vorfall, die beiden brutalst ausgeführten Morde, dann nochmal zu schildern. Also das Gericht hat festgestellt, dass am 31. Januar frühmorgens zwischen 4 und 5 an einer Landstraße in der Nähe von Kusel, Rheinland-Pfalz, zwei Männer, wie so häufig, der Jagdwilderei nachgingen. Hierbei handelte es sich um Andreas S. und Florian V. Ich sage die Namen deswegen, eigentlich interessieren mich diese Menschen, diese Subjekte überhaupt nicht, damit einfach die Namen plastischer werden und man sich besser in den Sachverhalt reinleben kann. Die beiden Kriminellen waren also gemeinsam auf illegaler Jagd. Der S. ist zwar ein passionierter Jäger, hat aber keine Jagderlaubnis mehr. V. ist sein Gehilfe, der gegen Geld das erlegte Wild einsammelt und später beim Zerlegen hilft. Die beiden werden nun in ihrem Transporter angehalten, dessen hintere Tür etwas offen stand, damit eine Kühlung gewährleistet wird, damit das Wild nicht vorzeitig vergammelt. Jasmin B. und Alexander K. kontrollieren eben dieses Fahrzeug mit den beiden Personen, teilen der Leitstelle dann noch mit, dass dort etwas nicht stimmt, bitten um Unterstützung und fahren mit der Kontrolle fort. Sie sehen das Wild im Kofferraum, teilen das dann auch noch der Einsatzleitstelle mit. Im Rahmen dieser Kontrolle schießt dann der Haupttäter, Andreas S., auf die beiden Kollegen. Alexander K., der Oberkommissar, kann noch einen Funkspruch absetzen. Kommt schnell, die Schieße, die Schieße. Es tut mir leid, wenn ich hier versucht habe, einen Dialekt nachzuahmen, der nicht ganz hinkommt. Also, er sagt zweimal, dass geschossen wird. Er sagte die und bat darum mit diesem Funkspruch, dass die Verstärkung, die Unterstützung sich doch beeilen möge. Über Funk wurde auch noch der Verdacht der Jagdwilderei geäußert. Wahrscheinlich auch durch Alexander K. Dieser Funkspruch wurde auch natürlich mehrfach im Gericht abgespielt, weil es zur Beweisaufnahme gehört und um das Ganze weiter werten zu können. Und stellt euch mal die Angehörigen vor im Gerichtssaal, insbesondere die Angehörigen jetzt des Kollegen Alexander K., die nochmal die Stimme hören, ihres Angehörigen, ihres Bruders, ihres Kindes, ihres Freundes, ihres Verwandten allgemein und somit die letzten Worte des Menschen Alexander K. hören, bevor dieser brutalst ermordet wird. Ich schildere jetzt nochmal meine Wahrnehmung zum Tathergang und das gänzlich ungeskriptet. Natürlich habe ich mich reingelesen in die Sache, natürlich habe ich da auch mit Kollegen drüber gesprochen und mit anderen Menschen. Ich glaube, das Ganze ist nichts für zarte Gemüter, ich will es aber trotzdem hier schildern, weil es mir wichtig ist. Und um auch zu erklären, dass der Angeklagte, ich nenne ihn einfach nur noch S, sich auf Notwehr berufen hat. In meiner Wahrnehmung ganz perfide, eine Ausrede, Und ich möchte da auch gar nicht auf anwaltliche Ethik eingehen, aber auch der Anwalt muss damit klarkommen, dass er natürlich für seinen Mandant das Beste rausholen wollte. Ich finde es unmoralisch und ja, ich mag fast ekelhaft sagen, will aber dem Anwalt nicht zu nahe treten, der natürlich, das ist auch seine Verpflichtung, seine rechtliche Verpflichtung, das wird er jedem erzählen, das Beste und Günstigste für seinen Mandanten rauszuholen. Nun bin ich kein Anwalt, allerdings weiß ich nicht, wie ein Anwalt da noch morgens in den Spiegel schauen kann oder in Ruhe seinen Schlaf findet. Wie gesagt, ich habe total Verständnis für anwaltliche Ethik und natürlich will ich auch als Angeklagter das Bestmögliche für mich rausholen. Die letzte Entscheidung obliegt natürlich dem Gericht oder den Gerichten. Und natürlich habe ich auch mit mir bekannten Anwälten schon öfter gesprochen über diese anwaltliche Ethik, diese anwaltliche Moral. Und tatsächlich hat der eine oder die andere zugegeben, dass es in manchen Fällen und Sachverhalten wirklich schwierig ist, Menschen zu verteidigen, die tatsächlich Taten begangen haben, das eigentlich auch klar ist, aber auch das Recht haben. Und da sind die Anwälte verpflichtet, die bestmögliche Verteidigung, Rechtsberatung zu erhalten. Also das Fahrzeug wurde angehalten und der Kollege Alexander K. hat die Papiere des Fahrzeugführers erhalten. Und ich weiß nicht, ob er sie irgendwo deponiert hat oder in der Hand trug. Die Kollegin stand wohl nah am Tatfahrzeug mit dem illegal erlegten Wildtier, 22 Stück an der Zahl. Und der Kollege ging zum Fahrzeug möglicherweise, um Anfragen über die Einsatzleitstelle zu starten. Es gibt Personenanfragen, Führerscheinanfragen, Fahrzeuganfragen. Das heißt, alle Daten, die festgehalten wurden, festgestellt wurden, sind in Dateien gesammelt, die man über die Einsatzleitstelle abfragen kann. Die Kollegin ist wohl am Tatfahrzeug verblieben, beziehungsweise am Fahrzeug des Täters verblieben, um dort weiter aufzupassen. Jetzt hat der Haupttäter, der S, wohl eine Schrotflinte, doppelläufige Schrotflinte, die mit zwei Patronen geladen war, genommen und auf die Kollegin geschossen, die schwer verletzt zu Boden fiel. Das hat wohl dann der Kollege mitbekommen, seine Waffe gezogen oder hatte sie vielleicht gezogen und in der Dunkelheit 15 Schuss auf den Mörder abgegeben. Damals war Andreas S. ja noch kein Mörder, aber er hat natürlich schon die erste Handlung vollzogen, den auf den Weg zu den beiden Morden brachte. Polizist Alexander K. gab nun 15 Schuss aus seiner Dienstwaffe ab, traf aber nicht. Wahrscheinlich war das der Dunkelheit geschuldet. Also es war ja völlig dunkel dort und weg von den Fahrzeugen war natürlich nichts mehr zu sehen. Der Täter Andreas S. hat nun sein Gewehr gewechselt. Er hatte nun eine Jagdflinte. Ich glaube, das war eine, die man einzeln nachladen muss. Also es wurde ein Schuss abgegeben, dann musste nachgeladen werden. Dieses Gewehr war allerdings mit einer Zielvorrichtung versehen, die auf Wärme reagiert. Also man kann sich das vorstellen wie eine Wärmebildkamera. Der Täter war natürlich dadurch ganz klar im Vorteil, weil er halt durch die Waffe bzw. durch die Visiereinrichtung anhand der Körperwärme des Polizisten Alexander K. sehen konnte, wo sich dieser befand und sogar zielen konnte. Er gab nun einen Schuss ab und traf den Polizisten, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, in den Bauchbereich, in die Weste. Der Kollege war also schwer verletzt. Hierzu muss ich noch kurz sagen, eine ballistische Weste, die Schussweste, wie man so schön sagt oder langläufig sagt, hilft nicht gegen alle Munitionsarten. Und möglicherweise ist auch dieser Schuss schon mehr durch die Weste gedrungen. Allerdings ist es auch so, wenn also ein Geschoss nicht durch die Weste dringt, dass diese ganze ballistische Kraft, die so ein Geschoss hat, auf eine größere Fläche verteilt wird. Und trotzdem mehr oder minder schwere Verletzungen hervorrufen kann, aber zumindest immer starke Prellungen, die dann auch zumindest zu Schock führen können und auch tödlich sein können. Er setzte dann nach, lud das Gewehr neu durch, traf auf den am Boden liegenden, schwer verletzten Polizisten und erschoss diesen mit einem Kopfschuss. Danach bedrohte er seinen Kumpel V und sagte, so, wenn du mir jetzt nicht hilfst, die Leiche zu beseitigen, dann wirst du dich gleich daneben legen können. Nun, wenn ihr euch erinnert, hatte ja der Kollege die Papiere mit an den Streifenwagen genommen. Also ich gehe davon aus, Personalausweis, Führerschein und Zulassungsbescheinigung Teil 1, früher Fahrzeugschein genannt. Diese wollte Andreas S. natürlich nun an sich bringen, weil das ist logisch. Würden diese gefunden werden von anderen Kollegen und davon ging er aus, natürlich kommen an einen Tatort andere Polizisten, er natürlich sofort in den Verdacht geraten würde, beziehungsweise in Tatzusammenhang gebracht werden würde. Die beiden suchten also nach diesen Papieren, diesen Personalpapieren, waren aber erfolglos, wahrscheinlich weil sie auch in Entfernung schon Martinshorn und Blaulicht der angeforderten Verstärkung sahen und hören. Nicht aber ohne vorher die Kollegin, die auch schwer verletzt war, nochmal durch und untersuchen zu wollen, ob da die Papiere seien. Hier merkte dann Andreas S., dass die Polizistin noch lebte und schoss ihr mit der Schrotflinte aus nächster Nähe ins Gesicht, woran die Kollegin dann verstarb. Das Verbrecherduo flüchtete nun mit dem Transporter und den durch Wilderei erlegten Tieren ins Saarland, wo Andreas S. lebte. Ja, das war soweit, man sagt im Polizeijargon, der Sachverhalt. Kann mir vorstellen, ich habe Bilder erzeugt, die euch vielleicht in euren Gedanken sehen lassen, wie dort nur aufgrund der Tatsache brutalst ermordet wurden, weil sie Polizisten, Polizistinnen waren und weil sie Täter dabei erwischt haben, wie sie Straftaten begingen. Der Richter sprach dann davon, dass es sich nicht um einen Fangschuss wie bei Tieren handelt, die man dann von ihrem Leiden erlösen will, sondern um Hinrichtungen von Menschen. Ich gehe jetzt nochmal einen Schritt weiter. Stellt euch mal vor, da liegt ein Mensch auf der Erde, der röchelt vielleicht, der blutet, ist verletzt, hat vielleicht Todesangst und jetzt geht da jemand hin und schießt diesen Menschen aus nächster Nähe ins Gesicht. Er muss ja geschaut haben, also davon gehe ich aus, damit der Schuss dann auch sein Ziel nicht verfehlt. In meiner Vorstellung hat der Täter der Kollegin ins Gesicht geschaut und dann auch noch in dieses Gesicht geschossen, das Gesicht damit zerstört, aber auch das Leben der Polizistin, die gerade noch in der Ausbildung war, eine junge Frau von 21 Jahren. Nun frage ich mich, wie da jemand auf Notwehr plädieren kann. Der Täter hat geantwortet, er hätte nur auf dieses Mündungsfeuer, also 15 Schuss aus einer Waffe eines Polizeibeamten, die haben natürlich ein Mündungsfeuer, löst sich ein Schuss. Durch die Treibladung, die Gase, entsteht ein gewisser Feuerstrahl. Auf den will der Täter angeblich nur reagiert haben, weil auf ihn geschossen wurde. Es wird sich natürlich jeder fragen und so hat es das Gericht wahrscheinlich auch gemacht. Und sich zu fragen, wie dann aufgesetzte Kopfschüsse mit einer Notwehrsituation zu vereinbaren sind. Der Haupttäter hat dennoch seinen Mittäter in die Pfanne gehauen, indem er gesagt hatte, dass dieser auch beteiligt war an den Morden bzw. diese sogar begangen habe. Das konnte das Gericht aber zweifelsfrei nachweisen, dass der Mittäter tatsächlich die Morde nicht begangen hat. Im Gegenteil, als die Schüsse fielen, hat sich dieser noch versteckt und wurde ja auch von seinem Kumpel, dem Haupttäter, dem Mörder, bedroht, dass er auch umgebracht würde. Der Mittäter war auch nachher vollständig und hat den gesamten Sachverhalt, es tut mir leid, wenn ich einen Mord, das gesamte Vorgehen hat er also geschildert, ohne etwas auszulassen. Das hat Staatsanwalt und Gericht dazu bewogen, diesen nur wegen Beihilfe zu schwerer Jagdwilderei zu verurteilen, aber das ohne Strafe. Ich lasse euch jetzt mal kurz mit diesen Gedanken alleine, also dass ihr euch vorstellen könnt, wie die Menschen brutalst ermordet wurden, diese beiden Polizisten, aber auch, was es bedeutet, dass der Mann, der dabei war, quasi ohne Strafe aus der Sache rauskommt. Also ich musste da schon ein bisschen drauf rumdenken, hab's aber jetzt dann auch verstanden. Ob ich einverstanden bin damit, das weiß ich noch nicht. Ja, das war soweit der Tathergang in der Schilderung aus meiner Sicht. Ich habe da absolut keinen Anspruch auf Richtigkeit meiner Aussagen. Denke aber, dass das Prinzipielle rübergebracht wurde und auch richtig ist. Natürlich sprechen wir in solchen Situationen auch zu Hause über sowas. Das war ja auch in allen Medien, in der Presse und überall. Deswegen führe ich jetzt anschließend ein Gespräch mit der Jenny, die kennt ihr ja schon, was so eine Geschichte mit ihr macht, um dann anschließend nochmal drauf einzugehen, wie die brutalen Morde medial verarbeitet wurden, was das Gericht nochmal genau gesagt hat und was für Typen der Hauptangeklagte, der Mörder Andreas S. ist. Anschließend komme ich nochmal drauf zurück, was eine Schwester des getöteten Polizeioberkommissars Alexander K. den Medien gegenüber gesagt hat und was der Fußballverein, für den Alexander K. Fußball gespielt hat, in einem emotionalen Facebook-Posting ausgesagt hat. Wir dürfen uns nämlich so einen Mord nicht so vorstellen. Ja, da wird jemand getötet, da gibt's einen Täter und das Ganze ist dann Mord oder Totschlag. Nein, da hängt ganz viel mehr hinter. Ihr hört ja jetzt Kollegen der beiden, Kommilitonen der Kommissaranwärterin Jasmin B., Familien, Fußballvereine, Sportvereine allgemein, Freunde, Bekannte, alles, was dazugehört. Und das macht denen ja auch ganz viel aus und verursacht ganz viel Leid. Und wer kümmert sich eigentlich um die Angehörigen, wenn zum Beispiel bei dem Täter hier, der null Regung gezeigt hat, sich nicht entschuldigt hat, noch sagt, wie perfide bitte, es sei Notwehr gewesen. Er hat sich nur gewehrt und auf das Mündungsfeuer geschossen und lässt so die Angehörigen völlig alleine. Ich glaube, das würde eine Folge sprengen, zu erklären, wie es den Angehörigen geht, was die empfinden. Und oftmals finden Angehörige überhaupt keine Ruhe. Ich denke aber, ihr könnt euch das gut vorstellen. Und eben hier ist meine Idee einzuhaken und Jenny einfach mal zu fragen, was so ein Fall, so ein brutalster Doppelmord und der Gedanke daran, dass ich ja auch beteiligt sein könne, mit ihr macht. Moin, liebe Zuhörer, jetzt mit einer leichten Verspätung. Wir hatten Corona zwischendurch und Jenny hatte mit ihren Stimmbändern zu tun. Das ist möglicherweise aber oder wahrscheinlich auch Corona geschuldet. Mir geht's jetzt hier in der Zielrichtung, weil ich auch Polizist bin, mit Praktikanten zu tun habe und auch noch rausfahre, was das Ganze im persönlichen Umfeld macht. Also jetzt nicht nur allgemein bei den Betroffenen, die ja gelitten haben mit den Familien, sondern auch potenziell bei Angehörigen von Polizeibeamten. Ja, die Geschichte ist hier hinlänglich erklärt. Mit den getöteten Polizeibeamten, eine Kollegin im Praktikum, Studienunterbrecherin und einem jungen Polizisten, ich glaube ein Polizeikommissar war das, die beide brutalst ermordet wurden. Ja, mal die Frage plump raus, was macht das mit dir?
Hallo erstmal allerseits. Vielleicht solltest du noch mal was dazu sagen, wie Studienunterbrecher gemeint ist. Ich finde, es kommt immer so negativ an, wie so Abbrecher. Also bei mir, Otto Normalverbraucher und Kleingeist. Also die unterbrechen ihr Studium, um ein Praktikum zu machen und führen das ja dann weiter, ihr Studium.
Ja, also im Prinzip ist das Studium ist ein praktisches Semester im Außendienst. Ja. Das war überhaupt nicht, das ist halt, der Begriff ist so, Studienunterbrecher, weil der praktische Dienst draußen hat natürlich was anderes damit zu tun, als wenn man an einer Verwaltungsfachhochschule studiert. Rechtsthemen und psychologische Themen zum Beispiel oder auch soziologische Themen bedient, kriminologische Themen, kriminalistische Themen, die sind einfach im Praktikum. Es nennt sich nur Studienunterbrecher, weil das Studium kurz ruht für die praktische Zeit und dann weitergeführt wird, aber nur in Form von geistig-wissenschaftlicher Arbeit.
Okay, finde ich gut, dass das jetzt mal so erklärt wurde. Für mich hatte das immer so was Negatives. Also ich habe ja einen ganz anderen Studiengang absolviert, geisteswissenschaftlich, und Unterbrecher sind dann eher so diese Leute gewesen, die dann noch hier machen wir noch mal ein Freisemester und da noch mal ein Urlaubssemester. Ist ja gut, jetzt ist das ja mal erklärt.
Nee,
vielleicht geht es ja anderen auch so.
Ja, das kann sein. Das ist dann mein Fehler. Die gehen strikt und strukturiert durch. Und ein Semester ist halt das praktische Semester. Wir nennen es, oder ich nenne es, Studienunterbrecher. Es ist nicht wirklich eine Unterbrechung, aber...
Es gehört dazu zum Studium.
Das gehört dazu, ja. Genau. Okay. So wird der Abschluss gemacht. Dann in der Zeit kriegen sie auch nochmal in dieser Zeit 3 Wochen nochmal eine Unterbrechung vom Praktikum, um die Bachelorarbeit vorzubereiten.
3 Wochen haben die da noch?
Nee, nur in der praktischen Zeit gibt es nochmal 3 Wochen.
Ach so.
Wo sie dann also rausgehen wieder aus dem Einzeldienst und ihre Bachelorarbeit vorbereiten oder schreiben können. Schreibt sich ja von alleine eigentlich, ne? So wie so eine Magister- und Masterarbeit auch.
Gut, das ist jetzt nicht das Thema, aber da habe ich nochmal eine Frage. Also 3 Wochen haben Sie Zeit, während der praktischen Geschichte sich auf Ihre Bachelorarbeit vorzubereiten. Und wie viele Wochen haben die insgesamt dafür Zeit? Welchen Umfang hat denn so eine Bachelorarbeit? Also mit 3 Wochen wäre ich nicht hingekommen mit 100 Seiten.
Also ich frage ja auch
Recherche
viel.
Und so.
Ich frage ja auch viel, das kommt drauf an, tatsächlich. Also ich denke mal, der Umfang ist einer Bachelorarbeit in anderen Studienfächern, ich will da keine Vergleiche nennen, ungefähr gleich, kann von 30, 40 bis 100 Seiten gehen, dann kommt ja noch die Quellen, die Bilderverzeichnisse dazu. Aber so genau kann ich das nicht sagen, wie das ist. Da müssten wir gucken. Und auch da weiß ich das nur von den Kolleginnen und Kollegen, Praktikanten, die dann auch bei uns sind und auch von mir betreut werden. Der Umfang ist schon analog zu anderen Studiengängen an Universitäten und anderen Fachhochschulen.
Und dann müssen die das, also sie kriegen 3 Wochen frei zwischendrin und dann müssen sie das so nebenher schreiben, neben dem normalen Dienst, in Anführungsstrichen, Praktikumsdienst?
Ja, wie läuft's?
Abends am Wochenende oder wie?
Wie läuft's denn im Studium?
Ja, wir haben dann nachher Zeit. Also wir hatten dann Zeit.
Also ich kann's
Wenn
nicht
du alle Scheine hattest, dann konntest du dich darauf vorbereiten. Hast noch mündliche Prüfungen gehabt und so weiter und so fort.
Ja, darauf vorbereiten können sie sich auch. Also wie das nun genau ist, kann ich nicht sagen. Aber das ist ja auch nicht relevant für das Thema jetzt.
Nee, darum geht's nicht.
Also ich weiß nur von diesen 3 praktischen Wochen, die Kolleginnen machen. Bei mir war es damals anders. Das lief im Prinzip alles nebenbei. Vielleicht ist es immer noch so. Das kann ich nur nicht sagen.
Oh, dann ist das ja harter Tobak, wenn die das so nach Feierabend und am Wochenende oder dienstfrei machen müssen.
Ja, also, aber es sind ja 6 Semester insgesamt. Und da bereitet Mann, Frau sich natürlich auch auf die Bachelorarbeit und die Abschlussprüfung dann, die mündlichen Prüfungen vor.
Gut, wie gesagt, das ist jetzt nicht das Thema. Nichtsdestotrotz muss ich aber eins nochmal anmerken. Bachelor ist nicht gleich Magister. Und Bachelor ist auch nicht Master und Magister ist auch nicht Master. Das kommt auch sicherlich auf den Studiengang drauf an. Und ob das ist ja dann eher wie so ein duales Studium bei euch, könnte man fast sagen.
Ja.
Um das aber jetzt mal
abzuschließen. Ja, also nicht ganz. Duales Studium wäre ja ein Semester praktisch irgendwo zu arbeiten und ein Semester dann an der Fachhochschule, an der Uni, wo auch immer zu sein. Aber wie gesagt, das ist ja nicht Thema. Und Natürlich ist nach dem Bachelor folgt der Master. Das ist überall so, an jeder Universität und auch bei der Polizei mittlerweile. Also ich habe noch mein Diplom gemacht, analog zu dir zum Magister. Es ist ja dann mittlerweile 2 geteilt.
Ja. So. Damit haben wir das erstmal grob geklärt. Und dann kommen wir doch hier auf Kusel zurück. Oder überhaupt da drauf.
Ja, genau. Meine Eingangsfrage war ja, was das mit dir macht. Und das ist ja auch das Thema dieses Abschnittes jetzt, der Folge.
Das ist schwierig, was das mit mir macht. Mit mir macht das sowieso viel, dass du Polizist bist und vor allen Dingen wieder auch im Außendienst. Kennst du meine Meinung dazu? Finde ich nicht so gut. Aber das war ja dein Wunsch und du wolltest es gerne nochmal machen. Da kann ich ja keine Einwände gegen haben, ob mir das nun gefällt oder nicht. Das musst du entscheiden, aber ich muss natürlich damit leben, dass irgendwie immer was passieren kann. Das versuche ich mir natürlich nicht jedes Mal vor Augen zu führen. Ich erinnere nur an die Geschichte mit dem auf der Autobahn, wo der eine Kollege von euch da halb umgenietet wurde. Sowas mag ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und am liebsten möchte ich das nicht wissen. Natürlich will ich alles ganz genau wissen und wäre am liebsten mit Helmkamera dabei oder irgendwie so. Aber eigentlich möchte ich es nicht so gerne wissen. Ich habe Angst. Um dich. Um deinen Körper, um dein Leben, um dein Seelenheil.
Ja, nun war ja die Situation in Kusel mit den ja geschilderten Morden an der Kollegin und dem Kollegen, auf die wir uns hier beziehen wollen. Also es gibt da ja so einen Bericht, wo die Schwester des getöteten Kollegen, glaube ich, irgendwas erzählt oder von ihrer Befindlichkeit erzählt, was das mit denen macht, dass die Familie nicht zur Ruhe gekommen ist, daran fast zerbrochen wäre. Das meinte ich so. Das ist so meine Frage, was würde das oder was macht das jetzt mit dir?
Also, dass die Familie daran fast zerbricht, kann ich mir jetzt so nicht vorstellen. Ich bin ja nicht in dieser Situation. Und dass die Familie verzweifelt und trauert und wütend ist, das kann ich alles absolut nachvollziehen. Aber ich verstehe nicht oder kann das jetzt so nicht verstehen, warum sie daran zerbricht. Fakt ist ja nun mal, der Typ, der Angeklagte, hat ja auch vorher schon verlautbaren lassen, dass wenn er wegen Wilderei aufgegriffen wird, dass er dann sich zur Wehr setzen wird und schießen wird. Ich meine, das konnten diese beiden Polizistinnen nicht wissen. Da muss man ausgehen davon. Das ist ja, ob das jetzt juristisch korrekt ist oder nicht, aber das ist in meinen Augen, in meinem Otto-Normalbürger-Gehör, ist das natürlich Vorsatz, ja?
Also mit nicht nachvollziehen meinst du, du bist nicht in der Gefühlslage der Familie?
Nee, bin ich nicht, zum Glück. Möchte ich auch nicht reinkommen. Ich
Warte kurz, macht dich das sauer? Macht dich das wütend? Hast du das Gefühl, da hätte irgendjemand was tun können? Im Vorwege oder da vor Ort oder...
Ja, hätte man vielleicht machen können. Zumal der Mensch ja schon vorher durch seine Äußerungen aufgefallen ist, der Täter oder der Angeklagte. Aber wie willst du denn Polizisten, Polizistinnen schützen, die dir einfach irgendwie eine Kontrolle machen? Die wissen ja nicht, dass sie so eingeraten, ne? Und da sind ja mehrere Schüsse gefallen, nicht nur so und so viele, wie der Mitangeklagte sagt, sondern der Polizist hat ja auch sein Kaliber leer geschossen, aber der hat ja offensichtlich in die Luft geschossen und nicht gezielt und der andere hat bewusst ins Gesicht gezielt. Natürlich macht mich das sauer. Wie kann man so skrupellos sein?
Ne? Also er hat ja... Der hat im Prinzip ein Wärmebild-Zielfernrohr gehabt und der Polizist hat halt ins Dunkel geschossen. Und der brutale Mörder konnte halt über seine Wärmebild-Zielvorrichtung genau sehen, übrigens verboten, in einer, ich sag mal, Privat- oder Yachtanwendung, konnte genau sehen, wo der Kollege sich befindet. Also, mich machen solche Menschen wütend, aber du meinst, natürlich kannst du im Vorwege das nicht feststellen. Wir sind nicht im Minority Report und wir wissen natürlich nicht, wieso jemand ist. Ist es denn so, dass du denkst, er hat es ja geäußert offensichtlich, dass da der Staat hätte was machen können? Oder bist du auch so der Meinung, dass ja eigentlich hat man da keine Chance? Und im Nachhinein trägt sich ja sowas erst zusammen.
ja, irgendwie denke ich, man hat keine Chance. Was hätte sie denn machen sollen? Anders wiederum hätte, es wurde aber auch vorher schon irgendwie zur Anzeige gebracht oder er hat sich ja geäußert und das war ja auch bekannt. Aber wenn du nichts wirklich in der Hand hast, kannst du ja auch nichts gegen so einen machen. So, das ist natürlich Pech für die Polizisten vor Ort, Polizistinnen.
Das sagen vielleicht viele, ne? Ich bring die um. Also das ist halt, ja. Also
und dann wird's vielleicht, dann geht einer hin und sagt, Mensch, das ist hier ein Stadtbekannter oder ein Dorfbekannter Wilderer. Ne? Und der ist, geht auch echt rabiat vor. Dann gehst du damit vielleicht zur nächsten Polizeidienststelle, willst das zur Anzeige bringen und die sagen genau zu dir, das weiß ich nicht, aber kann ja sein, die sagen zu dir, naja, Mensch, sowas wird ja schnell mal gesagt, ne?
Ja, möglicherweise, wie wir es jetzt
auch
sagen.
Und dann im Nachhinein stehst du dann da und denkst, ach Mensch, hätte ich mal, ne? Oder wäre da mal dem mehr hinterhergegangen. Für die Angehörigen ist es schlimm, für die umgebrachten Menschen ist es auch schlimm. Die hatten ihr ganzes Leben noch vor sich, zumindest mal locker zwei Drittel. Das ist schwierig. Und wenn du dann liest, dass der Angeklagte sich beschwert in der Untersuchungshaft, dass er da so schlecht behandelt wird und so weiter und so fort, da kommt einem natürlich die Galle hoch.
Da hält sich das Mitleid in Grenzen, ne?
Ich habe kein Mitleid für diesen Menschen.
Nun hat er gesagt, vor Gericht, also er ist ja jetzt Verurteilter, ne? Also ist beschuldigter, Angeklagter vor Gericht und jetzt ist er verurteilt, rechtskräftig. Und der wird auch nicht rauskommen. Also davon gehe ich ganz fest aus. Nun hat er aber gesagt, er hätte in Notwehr geschossen, weil der Kollege auf ihn geschossen hat. Was ist sowas? Ist das eine Schutzbehauptung für dich? Ist es dumm, dreist, dämlich? Und da kann ich vielleicht was zu den Angehörigen sagen. Was glaubst du, was das mit Angehörigen macht?
Was macht das mit Angehörigen? Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe mit so Angehörigen Gott sei Dank nichts zu tun. Also wäre ja auch nicht die richtige Ansprechpartnerin. Was macht das mit denen? Mit denen macht das natürlich, dass zu der Trauer Wut kommt. Und ja, ich denke, das ist einfach eine Schutzbehauptung, wenn er mit Wärmebilddingens da rumballert und den genau sieht. Und zumal er das vorher angekündigt hat, wenn er beim Wildern erwischt wird, dann wird er sich zur Wehr setzen, aber auf die rabiate Art und Weise. Was macht das mit Angehörigen? Ja, ich denke, zur Trauer kommt dann auch Wut. Zur Trauer, zum Unverständnis kommt einfach Wut und Hass. Und also, das ist eine Schutzbehauptung. Der ist ja ganz klar im Vorteil gewesen. Und der Polizist zieht ja nicht einfach so die Waffe.
Also es geht ja noch weiter. Schutzbehauptung ist ja, wir können da stundenlang diskutieren, anwaltliche Ethik und sowas. Wie kann ein Anwalt sowas machen? Aber der muss halt das Bestmögliche für seinen Mandanten herausholen, in Anführungsstrichen. Eine Schutzbehauptung ist es natürlich auf der einen Seite, um zu erreichen, dass weniger oder gar nicht bestraft wird. Aber jetzt muss man sich die Angehörigen vorstellen, die im Gerichtssaal sitzen und hören, der lügt sich da ein in die Tasche. Das ist ja das Gefühl der Angehörigen. Der lügt sich ein in die Tasche und macht das Opfer plötzlich zum Täter, gegen das er sich wehren muss. Also der Jagdwilderer hat ja gesagt, er hätte quasi in Notwehr gehandelt, weil auf ihn geschossen wurde. Also zynischer geht's, glaube ich, gar nicht. Und es ist natürlich schwer, aber ich bin auch nicht Rechtsanwalt, vielleicht auch deswegen nicht, weil ich so eine Argumentation überhaupt nicht tragen könnte. Das ist zynisch, menschenverachtend und ich glaube, genau das macht mit Angehörigen was, dass sie so eine Sache nicht abschließen können. Möglicherweise, wenn er sich hingestellt hätte, also der Täter, gesagt hätte, ja, das war mein Geschäftszweig, ich habe das aus den und den Gründen gemacht und es tut mir unheimlich leid, wenn er das so meint, das ist was anderes, als wenn er sich noch rausredet. Und wie gesagt, die Schwester hat ein Fernsehinterview gegeben und hat da ihre Trauer, ihre Wut, also sehr ruhig und sachlich vorgetragen. Das wäre vielleicht eine Chance. Aber das ist anwaltliche Ethik. Da müssen wir dann vielleicht ein anderes Thema mal aufgreifen dafür. Aber das macht was mit Leuten. Wollte eigentlich wissen, du hast ja nun gesagt, du hast Angst. Wie findest du mich denn vorbereitet auf solche Situationen? Also mich persönlich, dienstlich, also mich in meiner Eigenschaft als Mensch und Polizisten, dienstlich, so dein Gefühl?
Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Also wenn ich jetzt das jetzt so sagen würde, nicht. Gar nicht vorbereitet. Ich weiß das ja nicht. Ich weiß doch nicht, wie du im Dienst bist.
Nee, aber du kennst mich ja so als Person.
Ja, dann nützt dir deine ganze Ruhe und Gelassenheit ja nichts, wenn einer auf dich ballert.
Das stimmt. Aber glaubst du, dass ich möglicherweise mich in Situationen durchsetzen könnte?
Ja, aber in so einer Situation, wenn einer einfach auf dich schießt?
Nee.
Und sagt zu dir, du sagst zu ihm, machen Sie mal bitte den Kofferraum auf, siehst dann da, keine Ahnung was, und dann wird schon abgedrückt, da kannst du dich nicht drauf vorbereiten.
Ja, genau. Also das wollte ich ja nur wissen, wieso deine Meinung dazu ist.
Aber um nochmal auf die Angehörigen zurückzukommen, wenn dann dieser Angeklagte in der Gerichtsverhandlung sagt, dass er im Gefängnis so schlecht behandelt wird, Zitat, irgendwann ist auch meine Geduld zu Ende, dann eskaliert es. Damit hat er sich an die Gefängnisleitung gewandt und alleine Hofgang beantragt, den er auch bekommt. Das geht von der Hofgangzeit der anderen Häftlinge ab, damit er alleine da draußen rummarschieren kann. Da geht mir natürlich der Hut hoch. Der Arsch oder dieser Mörder hat überhaupt nichts mehr zu beantragen. Der kann froh sein, wenn er noch was zu essen kriegt und überhaupt mal eine Stunde am Tag frische Luft schnuppern kann. Mhm. Der hat zwei Menschenleben auf dem Gewissen. Mhm. Und noch die Leben von den Angehörigen. Weil wenn das dein Sohn ist, dein Bruder, dein Mann, dein Leben ist ja mehr oder weniger auch vorbei.
Ja, da trifft so dieses emotionale Gefühl halt. Das Recht, was darf er machen? Da gibt es noch ganz andere Sachen, über die wir auch schon geredet haben. Folter zum Beispiel, im Daschner-Fall und so. Das widerstrebt menschlich natürlich auf jeden Fall, aber rechtlich, grundrechtlich sind halt einige Sachen entschieden, wie sie entschieden sind, und das machen die Gerichte. Das wusste ich gar nicht. Also er marschiert draußen rum, alleine, und
hat er beantragt.
Hat er beantragt.
Und ja. Es wurde genehmigt.
Und die anderen Häftlinge, ja, dann möchte ich nicht wissen, was denn praktisch draus wird, was natürlich viele Kollegen, Kolleginnen
hinter hoffen. Hinter den Gittertüren.
Was hinter den Gittertüren passiert, das hoffen sicherlich viele, nicht nur Polizisten, aber sicherlich Kolleginnen und Kollegen, die sowas hören. Hoffentlich hören das die meisten nicht. Dass dann aber auch andere Häftlinge sagen, so, dem zeigen wir es mal, der klaut unsere Zeit, der Wichtigtour hat Sachen gemacht. Da wäre interessant, wenn wir tatsächlich nochmal über den Magnus Giefkin sprechen würden, der den kleinen, wie heißt der, Magnus, der den kleinen von Metzler entführt hat, den
8-jährigen. In Frankfurt, ne?
Ja, Foltergeschichte.
Ja, ich glaube, Magnus.
Genau, aber das sind ja anderes Paar Schuhe. Da kommen wir wirklich in so einen Bereich, wo ich verstehen kann, dass viele Menschen wütend werden einfach und auch die Füße nicht mehr stillhalten können und sagen, das ist nicht richtig, das ist nicht recht. Aber es ist recht. Wenn so entschieden wird, ist es recht.
So, und abschließend nochmal dazu, weil du mich gefragt hast, was macht es mit mir? Mit mir macht es das. Geh doch wieder zurück auf die Leitstelle. Da sitzt du warm im Trocknen. Das fällt mir am liebsten. Ich meine, es ist von den Zeiten nicht so schön, aber das würde ich am besten finden. Damit konnte ich mich noch arrangieren. Und über den Rest rede ich gar nicht so mit dir.
Zum Glück sind das Einzelfälle. Solche Morde, das ist halt nicht Tagesgeschäft. Das ist natürlich sehr, und durch soziale Medien wird die Welt ja immer kleiner. Das ist natürlich sehr in den Medien. Das hat insofern was mit mir gemacht, dass ich die Frage stellte, ob wir die Praktikanten, also die Studienunterbrecher, nicht respektlos gemeint, sondern das sind im Einsatz gleichwertige Kolleginnen und Kollegen, dass möglicherweise mal drüber nachgedacht wurde, dass man nur zu dritt fährt. Ob das was geändert hätte, das ist ja die Frage. Aber die Welt ist kleiner geworden durch die sozialen Medien, und Es ist natürlich gefährlich, aber nicht so gefährlich, wie es jetzt rüberkommt.
Ja, aber weil du das jetzt nochmal mit den Praktikantinnen sagtest und erwähntest, er war ja nun kein Praktikant mehr. Und wäre es eine andere Kollegin gewesen, also eine andere, eine fertige Polizistin oder Kommissarin oder was weiß ich, die hätte es ja genauso erwischt.
Ja, möglicherweise, natürlich. Der Einzelfall ist unterschiedlich. Die Frage ist, wie man sich vorbereiten kann. Aber das so aus der Entfernung zu beurteilen, das obliegt mir nicht. Und letztendlich ist das ein brutaler Mörder, ein menschenverachtender, ja, ich möchte kein böses Wort sagen, menschenverachtender Mensch, dem tatsächlich, er schießt ja auch der Polizistin aus nächster Nähe ins Gesicht, was ja was ganz Höchstpersönliches ist. Ich möchte das Wort mit den vier Buchstaben nicht sagen, aber es hätte jedem passieren können tatsächlich. Die Frage ist, wie wir jetzt das als Polizei verarbeiten können, wie wir uns vorbereiten können. Ich erinnere mich an den Fall mit den Kolleginnen, worüber wir auch gesprochen haben, die von einem Ort, an dem geschossen wurde, Tatort, geflüchtet sind. Da hattest du ja gesagt, es fehlt an Ausbildung und so. Wir verarbeiten das in Einsatztrainings. Sicherlich, wie gut man das machen kann und wie gut nicht, das weiß ich nicht, wobei ich überhaupt nicht für Kusel sprechen kann. Es ist halt, der war gut bewaffnet, der war besser bewaffnet als die Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt das später zu entscheiden, ist halt super schwer. Mich macht es immer noch sauer. Also wenn ich jetzt wieder drüber rede nach einer längeren Zeit, macht mich das sauer und insbesondere diese Ausrede, ah ja, ich habe in Notwehr gehandelt, betrifft mich, macht mich aber auch wütend.
Ja. Und ich finde, du kannst diesen Kuselfall nicht mit dieser Autobahngeschichte vergleichen. Mit der Verkehrskontrolle.
Nein, das ist was ganz anderes. Ich vergleiche es ja auch nicht.
Ach so.
Nee, nee, überhaupt nicht. Habe ich nicht angesprochen. Bei beiden Sachen. Bei der einen Sache sind Menschen gestorben, bei der anderen halt nicht. Es war nicht auf der Autobahn übrigens, aber das
Ach
habe ich
so,
dann,
ne, dann habe ich was
die habe
verwechselt.
ich falsch erzählt. Aber es ist, auf der Autobahn ist schon was passiert, da ist halt ein Streifen, ist halt jemand in den Streifenwagen reingefahren. Ja, das war tatsächlich jetzt so ein bisschen auf der Emo-Schiene. Ich wollte eigentlich noch einen Tick genauer wissen, was das macht. Also, mich hat es zwischendurch wütend gemacht, traurig. Also diese Kuselsache. Ich habe überlegt, was kann man ändern? Das hätte man anders machen können. Ich glaube, das ist, wenn man bei der Polizei ist, auch gut und richtig so. Und das war ohne Vorwurf oder ist ohne Vorwurf an irgendjemanden. Und ich weiß nicht, was hätte getan werden können. Unterm Strich bleibt meine Wut auf den Täter. Beziehungsweise die Täter, sein Kumpel hätte es ja verhindern können, aber der hatte Angst um sein Leben. Dadurch sind halt zwei andere Menschen ums Leben gekommen. Und die Wut auch auf Anwälte, nicht auf Anwälte, auf den Anwalt, der natürlich, um das bestmöglich zu erreichen, sagt, das war in Notwehr. Zynischer geht's, glaube ich, gar nicht für die Angehörigen, aber das hatte ich schon gesagt. Und ich hoffe, das verblasst nie, auch das Andenken an die Kollegen.
Ja, weil du das gerade nochmal sagtest, du wärst gerne genauer drauf eingegangen, was das mit mir macht. Ich habe ja grob geschildert, was das mit mir macht. Und ins Detail gehen möchte ich da eigentlich nicht, weil ich das gar nicht so nah an mich ranlasse. Mir wäre es lieber, du wärst wieder in der Leitstelle, als da draußen unterwegs bei den Normalos und bei den Spinnern.
Ja.
Mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen und mehr möchte ich auch dazu nicht sagen.
Ja, Schichtdienst verkürzt übrigens auch das Leben. Und da muss ich für mich.
Ja, aber dann stirbst du ja fast eines natürlichen Todes und wirst nicht erschossen.
Ja, das ist natürlich auch ein blöder Vergleich. Also den will ich jetzt auch nicht so gesehen wissen. Ist ja angekommen. Ich ignoriere das ja immer ganz gerne. So viele Jahre habe ich auch nicht mehr. Wenn ich nicht verlängere, bin ich ja in 3 Jahren und 3 Monaten durch. Möglicherweise verlängere ich noch. Im Moment fühle ich mich ganz, na, jetzt mit der Ellenbogen weh vom Einsatztraining, aber ich fühle mich eigentlich körperlich ganz fit und ich glaube, ich kann das auch noch durchstehen. Jenny, ich danke dir. Nicht, dass das Gefühl rüberkam, so dass ich irgendwas Besonderes hören wollte. Es ist ja auch interessant und wichtig, dass du das nicht an dich ranlässt. So, das ist ja auch schon eine Aussage. Und schauen wir mal, was wir damit machen.
Was du damit machst.
Was ich damit mache. Und für die lieben Zuhörer, ich hoffe, das war okay für euch. Äußert gerne eure Meinung, wie immer auf den sozialen Medien, die in den Shownotes veröffentlicht werden. Vielleicht fange ich irgendwann an, aber es ist viel Arbeit. Und nochmal in den Shownotes Videos, Presseartikel zu verlinken. Es ist aber im Moment sehr viel Arbeit und diese Folge wird dann ja auch wieder über eine Stunde gehen. Die muss noch geschnitten werden. Wollte ich auch nicht rumweinen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich gerne dabei unterstützen, aber Jenny hebt gerade ihren Finger, sie hat das letzte Wort.
Nur mal so, ich habe nie das letzte Wort, aber jetzt mal hier für euch da draußen. Ich weiß nicht, wer von euch das Mord im Wort-Ding gehört hat, über die Geschichte der Kriminalliteratur. Ich habe das schon zu Funker gesagt, mich erinnert das, weil das ja so ein Wilderer ist und er da diese Bäckerei von seinen Eltern oder von seinem Vater übernommen hat, dann wild expandiert hat und letztendlich Insolvenz anmelden musste. Das erinnert mich ganz, ganz stark an Schillers Verbrecher aus verlorener Ehre. Nur noch mal so zum Einwurf, weil das ja jetzt gerade mal so zwischenzeitlich lief, um Zeit totzuschlagen. Nein, um Zeit zu überbrücken.
Ja, und sehr interessant. Also ich fand das Thema cool. So, ihr Lieben, hört wieder rein in die nächste Folge. Gebt gerne Rückmeldungen, auch an Jenny in den sozialen Medien und
gerne auch privat.